Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der LLB Österreich. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und jetzt begrüßen Sie Silvia Richter und Christian Nemeth. Die Inhalte sind allgemeiner Natur, ohne Gewähr und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf llb.at.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein ganz herzliches Willkommen zu unserem ersten Podcast im neuen Jahr. Ich hoffe, Sie alle haben über die Weihnachtsfeiertage sich gut erholen können, konnten sich ausschließlich nur mit Themen befassen, die Ihnen vor allem Spaß gemacht haben und ganz wichtig, dass Sie ganz gesund im Jahr 2026 angekommen sind. Ja, und unser Überraschungsgast heute, lieber Christian, ich darf dich ganz herzlich willkommen heißen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön und ich freue mich, dass wir auch heuer wieder unseren Podcast starten.
Ja, danke für deine Zeit.
Sehr gerne.
Ja, ich habe im letzten Podcast schon erwähnt, wie außergewöhnlich das Jahr 2025 verlaufen ist und wir uns im ersten Podcast des neuen Jahres dem Ausblick jetzt auf 2026 widmen werden. Ich möchte aber dennoch ganz kurz, Christian, die Ergebnisse des letzten Jahres zusammenfassen, bevor wir dann wirklich auf 2026 eingehen.
Gut so, ja.
Ja, also wie ist es gelaufen? Die wichtigsten Weltbörsen sind kurz vor dem Jahreswechsel auf ein wirklich erfolgreiches Jahr zugesteuert. Viele der wichtigsten Aktienindizes konnten trotz der Zollkonflikte, Inflationssorgen, politische Unruhen und vor allem den Ängsten vor einer KI-Blase deutlich zulegen und wirklich schöne zweistellige Performance-Daten liefern. Aber auch sehr schön gelaufen, die Preise der Edelmetalle, Gold und Silber erreichten letztes Jahr neue Höchststände.
Ja.
Lediglich Bitcoin, wo wir ja immer betonen, nicht investiert zu sein, hat nach einem extrem turbulenten Jahr, darf man sagen, rund 8% verloren und auch im Öl, am Beispiel von Brent, mussten Verluste von circa 20% hingenommen werden. Und ich glaube, Christian, man darf nicht müde werden, das immer wieder zu erwähnen, was man sagen muss, was die Ergebnisse im letzten Jahr sehr, sehr stark geschmälert hat, ist einfach der schwache Dollar.
Ganz wichtig, ja.
Nur vielleicht um ein Beispiel zu nennen, hätte man Anfang des Jahres 2025 ausschließlich in den S&P 500 investiert, dann hätte man aus US-Dollar-Sicht attraktive 17% gewonnen. Im Euro lag der Gewinn lediglich bei knappen 2%.
Ja, ja, da ist nicht viel übrig geblieben.
Und ich denke, das ist ein Aspekt, auf den man vor allem was 2025 anbelangt, auf den man immer hinweisen sollte. Wenden wir uns noch ganz kurz dem Anleihensegment zu. Was hat sich bei den Anleihen in US- bzw. im Euroraum getan? In den USA hat die Fed die Zinsen angesichts der eingetrübten Lage am Arbeitsmarkt dreimal in Folge auf ein Niveau von 3,5 bis 3,75 gesenkt. Im Mai, und da werden wir dann später noch dazu kommen, wird es dann noch zu einem Führungswechsel an der Spitze der Fed kommen. Ich denke, da dürfen wir schon sehr gespannt sein. Um 2025 noch abzuschließen, in der Eurozone hält die EZB unterdessen den Leitzins zuletzt stabil. Der EZB-Rat hat den Einlagensatz im Dezember zum vierten Mal in Folge jetzt bei 2% belassen.
Mhm.
Soweit einmal eine kurze Zusammenfassung. Aber ich denke, Christian, bei der Volatilität, vor allem 2025, was sich auch da wieder gezeigt hat, ist, wie wichtig es ist, einfach investiert zu bleiben. Und da hast du für heute mal eine sehr schöne Folie für uns mitgebracht.
Ja, weil du ja eingangs ja jetzt ein bisschen einen Rückblick gemacht hast, was haben die Märkte so abgeliefert. Und das war ja ein erfolgreiches Jahr. Wichtig ist, wie du gesagt hast, den Dollar mit zu bedenken. Eines wollte ich eben noch mitbringen, weil ich glaube, das unterstreicht auch dieses Argument, investiert zu bleiben. Ja. Und wenn man sich jetzt anschaut, wir haben hier also eine sehr langfristige Statistik mal ausgegraben, seit 1930 und haben uns hier angeschaut praktisch, wie war die Jahresperformance im S&P 500.
Also die letzten 95 Jahre betrachtet.
Ja, das ist doch, ist doch schon langsam eine Zeitreihe, die auch statistisch signifikant wird.
Wichtig.
Ja, und jetzt kann man natürlich, jetzt sagen wir mal, dann die 30er, 40er, 50er Jahre nicht jetzt mit den letzten 25 vergleichen, das stimmt schon. Aber was man sich vielleicht vor Augen halten sollte, ist, es ist nicht so, dass der S&P 500, und damit ist es praktisch ein Proxy für alle anderen Indizes, so diese 7, 6, 7, 8% jedes Jahr abliefert. Ja? Mhm. Und dass hier die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Jahr in diesem Bereich abschließt. Und es ist interessant, dass wir eine sehr hohe Verteilung haben von zweistelligen Plusergebnissen. Ja, also wo man sagen, 10-15%, 15-20% oder mehr. Ja, es ist wesentlich wahrscheinlicher, dass der Markt in diesem Fenster landet, auf ein Jahr betrachtet, als jetzt in diesen, sagen wir mal, 0-5% oder 5-10%.
Ja, schon her.
Und gleichzeitig darf man auch nicht unterschätzen, um das auch dann auch einfahren zu können, lukrieren zu können, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch natürlich Rückschläge gibt, ja, auch wahrscheinlich größer, als man sich so irgendwo ein bisschen immer vorstellt. Das heißt, es ist wahrscheinlicher, also das ist häufiger vorgekommen, muss man es formulieren, dass es einen Verlust von -5% bis -10% gibt. Also es ist häufiger beobachtet worden, als dass wir einen Plus von 0-5% haben. Ja, und das heißt, man hat immer so ein bisschen im Kopf, es gibt so diese Glockenkurve, ja, also in der Mitte, so in dem Bereich so 6-7% ist es am meisten die Wahrscheinlichkeitsmasse verteilt, und dann meandert es so Richtung den Rändern raus. Es gibt halt ein paar ganz wenige super Jahre und ein paar ganz wenige Katastrophenjahre, aber es ist an und für sich die Kurve wesentlich flacher verteilt, und es ist deutlich häufiger vorgekommen, dass es zweistellige Ergebnisse gibt im Plus, ja, als es vielleicht einstellige gibt. Ja. Ja. Und das ist vielleicht ein bisschen auch etwas, was man nicht so im Alltag immer mit dabei hat, und das meiner Meinung nach unterstreicht es auch, immer investiert zu sein, weil man eben dann sehr schnell eben so ein zweistelliges Ergebnis auch einmal außen vor lässt. Mhm. Ja. Und es ist auch nicht gesagt, wenn der Markt die letzten 1, 2, 3 Jahre gut im Plus war, dass es dann nicht noch einmal im Plus sein kann.
Absolut, ja.
Und deswegen hier rein die Statistik. Und wie gesagt, das ist seit 1930. Die Kurve schaut wesentlich flacher aus, als man es vielleicht rein statistisch erwarten könnte.
Mhm. Ja. Mhm. Ist durchaus ein Chart, den wir unseren Hörerinnen und Hörern gerne zur Verfügung stellen. Bitte
gerne, ja.
Melden Sie sich bei uns. Wir können das dann Ihnen jederzeit natürlich gerne zukommen lassen. Das ist der einzige Nachteil bei einem Podcast, dass wir
zeigen können wir wenig, wir müssen es beschreiben. Ja. Ja,
aber vielen Dank, dass du es mitgebracht hast. Ich denke, das ist extrem wichtig, gerade bei den volatilen Märkten, wo man immer das Gefühl hat, so, und jetzt warte ich, bis der nächste Crash kommt und dann steige ich ein. Das ist, glaube ich, noch niemandem gelungen.
Nein.
Ja, also soweit eine ganz kurze Zusammenfassung jetzt für 2025. Jetzt, Christian, wie ich sehe, auch das sehen unsere Hörerinnen und Hörer nicht, du hast eine Glaskugel mitgebracht für das Jahr 2026 und wirst uns
eine
auf den
kleine.
Punkt genau sagen können, wo und wie wir investieren sollen.
Oh, du nagelst mich fest, es wird schwierig. Na, so ganz einfach wird es nicht, befürchte ich.
Was beiseite, was wird 2026 im Vordergrund stehen, meine Damen und Herren? Das wollen wir uns jetzt ganz genau ansehen. Und da haben wir uns darauf fokussiert, was wirklich zählt. Und aus unserer Sicht sind das im Jahr 2026 konkret 4 Themen. Thema Nummer 1, die Zölle. Mhm. Thema Nummer 2, interessanterweise Deutschland. Nummer 3, schon eher bekannt, weiterhin der KI-Boom. Und Thema Nummer 4, natürlich auch ganz wichtig, 2026, die US-Notenbank, die FED. Mhm. Christian, lass uns bitte mal mit den Zöllen beginnen. Die Zwischenwahlen, die werden ja erst im November stattfinden, werfen ihre Schatten ja bereits voraus, und der allgemeine Tenor am Markt, was man so mitbekommt, ist, dass die Märkte das Gröbste eigentlich bereits eingepreist haben. Wie siehst denn du das?
Also ich glaube, da muss man 2 Dinge auseinanderhalten. Also ich glaube, was die Zölle betrifft, haben wir schon sehr, sehr viel gesehen. Ich glaube, auf der Front wird es ruhiger. Ich glaube, dass wir, und das haben wir ja jetzt gerade auch mit der Intervention in Venezuela mitbekommen, dass sich der Fokus wieder auf andere Themen richtet. Ja. Aber wenn man sich die Zölle anschaut, natürlich, wo kommen wir? Ja, wir waren praktisch in einem Zollregime, wo es sehr, sehr wenig Zölle gegeben hat. Also der Durchschnittszollsatz für die US-Importe war ja in dem Bereich ein bisschen über 2%. Ja. Und dann hat es Zollandrohungen gegeben bis zu 30-40% und mehr, wenn man sich da die Situation in China anschaut. Der theoretische Zollsatz liegt jetzt irgendwo in dem Bereich um die 16-17%. Tatsächlich, weil es doch auch noch einige Ausnahmen gibt, bewegen wir uns eher in dem Bereich um die 11%. Also es ist deutlich weniger dramatisch geworden als vielleicht damals im April angekündigt. Gleichzeitig, es ist natürlich ein Vielfaches von dem, das wir in der Vergangenheit hatten. In dieses Regime werden wir nicht mehr zurückkommen. Ich glaube aber trotzdem, dass das jetzt nicht so das Thema ist. Ich glaube auch, diese Waffe wird sich abnutzen.
Okay.
Es wird nicht dauernd ein neues Regime da kommen. Man muss auch sagen, was dann auch die Gerichte sagen, sind diese Zölle auch alle wirklich haltbar? Ja, also da ist ja auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und vielleicht eine Statistik möchte ich zu dem Thema auch noch einmal mitgeben. Und zwar, da gibt es eine eine Studie, die ist aus 2020. Ich glaube, sie hat sich jetzt nicht dramatisch viel verändert, aber ich finde sie sehr, sehr bezeichnend. Und zwar ist es darum gegangen, was sind die innerhalb der EU noch immer gegebenen Handelsbarrieren. Ja, und in dieser Studie, das ist, wurde das dann umgerechnet auf einen vergleichbar mit einem Zollsatz. Ja, und wenn man sich das anschaut, dann sind praktisch diese Handelsbarrieren, ja, im Produkt, im Güterbereich, ja, sind sie um die 44%.
44.
Und im Dienstleistungsbereich 110%. Ja, das heißt, obwohl wir eine EU haben, obwohl wir immer sagen, es ist ein integrierter Markt, gibt es also nach wie vor sehr, sehr viele Handelshemmnisse. Das fängt an bei unterschiedlichen Vorschreibungen, unterschiedlichen Regimen, die es innerhalb der EU immer noch gibt. Das geht natürlich bis hin auch zu Themen, die sich nicht einfach lösen lassen, weil es einfach eine plurale Gesellschaft ist. Also du kannst jetzt nicht mit einer italienischen Bedienungsanleitung in den deutschen Markt eintreten, das wird nicht funktionieren, ja, und umgekehrt. Aber viele dieser Dinge sind sicherlich immer noch rausgemacht, ja. Und das heißt, wenn man vergleicht jetzt dieses Zoll-Thema von der Seite her mit Amerika, ja, das ist ein Nachteil für europäische Produzenten. Ja, es ist inflationstreibend für die Amerikaner. Das sind alles bekannte Themen. Aber ich glaube, wenn man sich anschaut, was es eigentlich auch innerhalb der EU noch für Themen gibt, muss man auch irgendwo die Kirche im Dorf lassen. Also wir haben selber noch genügend Möglichkeiten, unsere Wettbewerbsposition auch innerhalb des eigenen Wirtschaftsraumes zu verbessern.
Okay. Interessant, vielen Dank dafür. Aber im Wesentlichen kann man sagen, ja, es ist eingepreist.
Es ist eingepreist, ja. Es ist natürlich immer schwierig. Du hast ja auch bei der Rückschau gesagt, was kommt noch Neues? Ja. Ja, die politische Unsicherheit ist mit Donald Trump sicher gestiegen. Aber ich glaube, das, was wir jetzt von der Zollseite her sehen, ist soweit mal in den Kursen eingearbeitet.
Okay, wunderbar. Ja. Danke dafür. Nächste Frage bringt mich jetzt einmal zu unserem Nachbarland Deutschland, das ja sehr lange Zeit als der Motor Europas gegolten hat.
Ja, leider schon einige Zeit nicht mehr.
Ja, genau, der läuft nicht mehr wirklich rund. Die Erwartungen sind auch eher gering, muss man sagen. Christian, was müssen die Deutschen machen, um wieder der Wirtschaftstreiber Europas zu werden?
Also ich glaube, man kann nicht alles nur auf Deutschland aufhängen. Ich glaube, es sind zwei Themen, die damit sind. Also wenn man sich Deutschland und natürlich damit auch ein bisschen Gesamteuropa ansieht, wir sind politisch im Moment nicht auf der, sagen wir mal, mit dabei. Wir sind eher am Rande, ja, wenn man sich anschaut, was die Entscheidungsstrukturen betrifft. Da sind andere Spieler am Tisch und wir sind irgendwo auf der Seitenlinie. Aber auch wirtschaftlich haben wir in den letzten Jahren nie so realisieren können wie andere Regionen. Ja, und ich glaube, wir brauchen hier einen Impuls. Und das kann auf der einen Seite sein, durch dieses große Paket, das ja die Deutschen jetzt eigentlich schon fast vor einem Jahr beschlossen haben. Ja, es war aber immer klar, dass das eine Zeit lang dauert. Es ist auch klar, dass Bürokratie hier auch eine Rolle spielt. Aber das könnte doch einen Impuls geben. Da sind im Moment ein bisschen auch nach der Anfangseuphorie ein bisschen hört hier Ernüchterungswellen dann auch durch den Markt gegangen. Ich glaube aber trotzdem, dass das ein wichtiger Impuls sein kann. Ja, nicht nur für Deutschland, sondern auch für die gesamte Region. Und das andere, ich glaube, das hat schon auch mit allen politischen Unsicherheiten, was wichtig ist, dass wir auch noch mehr in Richtung Integration, noch mehr Zusammenarbeit gehen innerhalb von Europa. Und da werden natürlich gerade die großen Nationen gefragt. Ja, Deutschland, Frankreich, ja, allen voran. Und ich glaube, das sind diese zwei Themen, die da mitspielen. Ja, politische Integration, das haben wir ja vorher auch mit den Zöllen und mit den internen Handelsbarrieren gesehen. Und gleichzeitig werden wir hier auch nochmal von der fiskalischen Seite her einen Impuls sehen. Und Deutschland ist mit Sicherheit von den Volkswirtschaften, die wir so näher betrachten und von den großen Volkswirtschaften eine der Volkswirtschaften, die sich das leisten kann, ja, von der Verschuldungsquote her, ja. Also ich glaube hier, das ein bisschen abzuschütteln, hier diese fiskalische extreme Disziplin und mehr an Impuls zu geben, das wäre schon etwas, das nicht nur Deutschland, sondern Gesamteuropa helfen würde.
Gesamteuropa braucht.
Ja. Ob es kommt, ist natürlich mit einem gewissen Fragezeichen versehen, keine Frage, aber wir brauchen diese Investitionen, ganz sicher, ja.
Lass uns jetzt zu einem Thema wechseln, das auch in aller Munde ist und auch zu einem neuen Leitspruch geführt hat. Zölle sind out, KI, also künstliche Intelligenz, ist in. Wie lange kann dieser KI-Boom die Märkte, Christian, noch tragen?
Ich glaube schon noch eine Zeit lang, aber ich glaube, man muss hier differenzieren. Was wir gesehen haben in den letzten ein, zwei Jahren, war natürlich, dass sehr stark einmal diese primären Unternehmen gefragt waren. Ja, also Chip-Hersteller, alles, was direkt damit zusammenhängt. Ja, ich glaube, dass wir schon eine gewisse Verbreiterung sehen werden. Ich glaube, dass es nicht so das Thema sein wird, dass KI jetzt alles verdrängt. Ja, aber ich glaube, habe ein Zitat gelesen, es wird nicht so sein, dass KI alles verdrängt, aber es werden diejenigen, die mit KI umgehen können, diejenigen ersetzen, die mit KI nicht umgehen können. Ja, weil die Produktivität und damit die Geschwindigkeit, wie ich zu einem Ergebnis komme, ja, wesentlich steigen wird. Und ich glaube, wenn das mal in die breite Masse auch der Unternehmen geht, ja, wo kriege ich eine Anwendung her, die mir im Alltag hilft, meinen bürokratischen Raum besser zu bewirtschaften, dass ich effizienter auf Kundenanfragen reagieren kann, dass ich Daten analysieren kann, was auch immer. Ja, ich glaube, das wird der nächste Schritt sein. Und damit gibt es schon noch eine gewisse Chance, dass der Markt sich weiter verbreitert, dass es nicht nur auf wenige Tech- und Dienstleistungsunternehmen beschränkt ist, ja, sondern dass wir eine gewisse Verbreiterung haben. Trotzdem muss man sagen, die Unternehmen sind sehr stark vom Cashflow unterstützt. Die werden weiterhin überproportionales Wachstum liefern. Ich glaube, das ist auch noch nicht zu Ende. Aber das haben wir ja schon auch im Herbst gesehen. Es wird stärker differenziert werden. Und nicht alles, was da praktisch altbekannt ist, muss dann genau diesen Boom weiter vorantreiben. Also ich glaube schon, dass wir hier auch Überraschungen sehen können. Mit all den Gefahren, Blase, Nicht-Blase, ich glaube nach wie vor, es gibt fundamental gute Gründe, dass das ein Thema ist, das uns weiterhin unterstützen wird. Ja, absolut.
Also bleibt wichtig auf jeden Fall auch bei uns.
Es wird definitiv wichtig sein. Man muss auch sagen, alleine was da investiert wird in diesem Bereich, ja, das ist etwas, was mittlerweile auch gesamtmakroökonomische Auswirkungen hat. Ja. Werden alle diese Investitionen immer sofort einen positiven Return tragen? Nein, wird es hier auch eine Fehlallokation von Mitteln geben? In einem oder anderen Fall sicher ja. Aber trotzdem, es ist etwas, was zukunftsweisend wird. Und ich glaube, wir stehen da erst ganz am Anfang dieser Entwicklung in der Anwendungsseite. Und deswegen wird das weiterhin einer der Trends sein, mit denen wir uns beschäftigen. Mhm. Ja.
Sicherlich mit einer gewissen Volatilität immer versehen, aber dann kommen wir wieder zurück zu dem Thema, bitte investiert bleiben.
Ja, aber das haben wir auch letztes Jahr gesehen. Ja, also es ist nicht so, dass die Technologieunternehmen das ganze Jahr über hinweg von einem Hoch zum nächsten geklettert sind. Ja, also da waren die Nerven schon teilweise auch stark belastet. Also wenn man sich überlegt, erstes Quartal bis auch in den April, Mai hinein, war sehr stark auch viele dieser, sagen wir mal, Börsenstars unter Druck, ja, und sind erst dann im letzten Jahr auch wieder nach oben geklettert. Also ich glaube, man muss daher schon auch aufpassen, man braucht einen langen Atem. Aber ich glaube, Diversifikation, nicht alles auf eine Karte setzen, wird vielleicht im 2026er Jahr mehr belohnt werden, als es vielleicht in den letzten Jahren war.
Guter Punkt. Auf das kommen wir dann eh noch ganz zum Schluss zu sprechen, wegen Asset Allocation, vielleicht um unsere vier Themen jetzt abzurunden. Wenden wir uns bitte noch ganz kurz der FED zu. Wie wir ja schon erwähnt haben, findet es im Mai der wirklich wichtige Führungswechsel an der Spitze der FED statt. Die FED hat dann einen neuen Präsidenten. Was dürfen wir denn hier erwarten?
Also ich glaube, die Situation ist unabhängig davon, wer es wird, ist für alle FED-Chefs nicht einfach. Ja, man hat es ja schon zuletzt gesehen, auch innerhalb der aktuellen Zusammensetzung unter dem aktuellen Chair von Jerome Powell sind nicht alle FED-Vertreter der gleichen Ansicht, was zu tun ist. Ja, also der Dissens innerhalb des Entscheidungsgremiums ist gegeben. Ja, das ist auch legitim. Wir sind in einer Umbruchphase, wo wir nicht eindeutige Daten haben, dass man immer einstimmig hier vorgehen kann. Das heißt, es wird sicherlich auch künftig wichtig sein, hier die Meinungen zu verbinden und entsprechend hier geschlossen gemeinsam hier auch zu den Entscheidungen zu stehen. Wir wissen noch nicht, wer der neue Chef wird. Da haben wir letztes Mal ja auch drüber diskutiert. Die größten Wahrscheinlichkeiten, die größten Chancen werden weiterhin Kevin Hassett eingeräumt. Ja, der wäre auch von seinem Lebenslauf nach, wenn man sich so anschaut, auch prädestiniert dafür. Ja. Er ist sicherlich auch jemand, der vertraut mit dem Präsidenten ist. Das hilft. Man darf auch nicht vergessen, Jerome Powell wurde damals auch von Donald Trump ernannt und entsprechend heißt es nicht, dass es dann auch immer alles in genau. Freude, Frieden und Güte dann weitergeht.
Weiß man bei Trump nicht.
Weiß man nicht, ja. Aber wenn man sich seinen CV anschaut, er hat schon für die FED gearbeitet, er ist promovierter Ökonom, also er wäre sicherlich ein sehr guter Kandidat. Und was man auch, glaube ich, sagen muss, also gibt es dann mehr Einflussnahme vom Präsidenten oder versuchte Einflussnahme auf die FED-Entscheidung? Das wird sich zeigen, aber ich glaube, erstens einmal muss dann der neue Leiter dann halt auch erst einmal sein neues Profil schärfen und auch er entscheidet es nicht alleine, sondern es sind ja sehr, sehr viele altbekannte und arrivierte Personen an seiner Seite, die vielleicht sonst auch mehr auch an Gegendruck erzeugen könnten, damit hier das FED weiterhin bestmögliche Entscheidungen trifft. Insgesamt, ja, wir erwarten, dass die FED weiter senken wird, aber dadurch, dass die Inflation jetzt auch nicht, sagen wir mal, rapide zurückgeht, so schnell zurückgeht und wir sicherlich auch aufgrund der Zollseite her hier auch nach wie vor einen gewissen unterliegenden Inflationsdruck auch in Amerika sehen werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt, sagen wir mal, viele Zinssenkungen in Amerika sehen, nicht gegeben. Ja, wir gehen davon aus, dass die Amerikaner nochmal senken werden, ja. Aber ob das jetzt einmal oder zweimal in 26 sein wird, ja, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt eine markante Zinssenkungswelle sehen werden. Mhm. Ja. Mhm. Man muss auch dazu sagen, das, was bei den Notenbanken passiert ist, auch schon im 25, ja, sowohl wird es durch die EZB, aber auch durch die FED, das wirkt ja erst nach. Ja. Die in der Realökonomie kommen diese Zinssenkungen ja erst mit deutlicher Zeitverzögerung an. Wir sprechen hier von 6 Monaten, 9 Monaten, ja, bis sich das wirklich hier materialisiert. Das heißt, vieles von dem, was die Notenbanken im letzten Jahr 25 gemacht haben, davon profitieren wir 26 erst voll. Ja, und deswegen, ja, die FED ist wichtig, auch für die Börsenstimmung, ja, wir kriegen hier weiterhin Unterstützung, aber ich glaube, man braucht sich hier keine Wunder erwarten, ja, das ist schon auch einmal hier gesagt an dieser Stelle.
Aber wir werden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich am Laufenden halten, wie gesagt, die Wahlen sind dann im Mai.
Ja.
Ja. Ja, zu guter Letzt, Christian, wie sind unsere Portfolios aktuell gewichtet, aufgestellt? Vielleicht einfach nur einen Überblick, so als ob es noch niemand jemals gehört hätte, dass man ungefähr weiß, Aktien, Anleihen und die
Geografischen. Wir haben relativ wenig Adaptierungen noch im Dezember gemacht. Wir waren gut aufgestellt.
Sehr gut.
Wir gehen optimistisch in das neue Jahr. Wir sind um die neutrale Quote, manchmal einen Tick drüber. Aber wir sind jetzt nicht super aggressiv, aber wir wollen auch nicht mit zu wenig Exposure in den Markt hineingehen. Ja, das ist nach wie vor das Thema. Und ich glaube, man muss flexibel sein. Und weil du auch gesagt hast, die Glaskugel, das ist ein Wermutstropfen, den ich schon noch habe. Also wir haben auch viele Berichte natürlich uns angesehen, was sagt so die gesamte Finanzcommunity. Mhm, ja. Und das, was mir ein bisschen, sagen wir mal, zum Nachdenken anregt, ist, es gibt sehr, sehr wenig Dissens im Moment.
Ah, wirklich?
Ja, also es sind, also nimm dir 10 Berichte her, dann unterscheiden sich die alle nur sehr marginal in Nuancen.
Das liegt vielleicht an einer nicht funktionierenden KI.
Das mag sein, ja, das weiß ich nicht, wie viel KI da schon mit am Spiel ist.
Spaß beiseite, aber alle sehr positiv?
Es ist niemand extrem bullish, meiner Meinung nach, ja. Aber ich sage mal, der Grundton und auch die Themen, ja, auch viel in Richtung Emerging Markets und auch was Notenbanken betrifft etc., es gibt sehr, sehr wenig grobe Ausreißer.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Also das ist etwas, was mir ein bisschen stutzig macht, auch in einer Welt, die sehr politisch zumindest volatil ist. Ja. Und den Börsen muss man sagen, auch wenn wir das so wahrnehmen, mit kurzen Wobbles war es eigentlich ein normales Jahr. Aber das ist schon etwas, man sagt, da muss man ein bisschen drauf schauen. Und ja, man muss einfach immer dynamisch bleiben, ja, also locker im Knie bleiben, ja.
Wie der Sportler so schön sagt.
Und deswegen, ja, müssen wir da dranbleiben. Aber im Moment, glaube ich, sind wir ganz gut positioniert, was das betrifft, ja. Und ja, dann.
Kurze Frage noch, geografische Allokation, Übergewichtung USA, Europa?
Also wir haben zuletzt auch wieder ein bisschen mehr in Amerika investiert. Ja. Also ich glaube, es gibt immer diese zwei Pole und im Moment kommt der dritte mit Emerging Markets dazu. Also man kann sagen, Amerika ist teuer, aber hat Qualität und hat das höhere Wirtschaftswachstum, hat das höhere Gewinnwachstum. Europa ist billig, hat strukturelle Probleme und wir sind auch politisch, sagen wir mal, eher zweite Reihe. Ja. Aber was schon noch ein Thema ist, es kommen mehr und mehr Themen auch auf Emerging Markets. Ja, mhm. Auch mit dem Umfeld, schön, das wir im Moment sehen, ja, sowohl auf der Aktien- als auch auf der Bond-Seite.
Ja.
Auf der Anleihenseite generell muss man sagen, wir haben durchaus auch interessante Renditen auch im Staatsanleihenbereich. Jetzt ist die Frage mit der wachsenden Verschuldung, wie viel Risikoprämie verlangt dann der Investor dafür? Das wird schon noch in den nächsten Jahren dann ein Thema sein, jetzt vielleicht nicht unmittelbar für 26, aber die sparsamste Politik sehen wir im Moment nirgends. Selbst also die Deutschen haben ja jetzt ein Programm zumindest in der Schublade und wollen das umsetzen. Und alle anderen, bei Amerika angefangen, geben mehr Geld aus, als sie einnehmen. Mhm. Ja, wir in Österreich kennen das Problem. Und deswegen, ja, also die Schuldenstände werden global weiter steigen. Das ist so, ja.
In a nutshell, es bleibt spannend.
Das definitiv, ja, das muss man wirklich sagen. Also das wird weiterhin spannend bleiben. Aber ich glaube, man darf sich auch vor den ganzen Schlagzeilen nicht fürchten. Auch wenn man sich jetzt anschaut, wie Venezuela immer, hat dann den Börsen für wenig Unruhe gesorgt. Im Gegenteil, es wurde eher vielerorts positiv aufgenommen. Ja. Ich will das nicht politisch kommentieren, aber ich sage mal rein, von der Auswirkung ist es sehr begrenzt.
Wenig,
ja. Und jetzt muss man halt schauen, aber es wird natürlich immer wieder Anpassungen im Portfolio vorzunehmen sein. Das machen wir auch gerne, aber trotzdem, ja, stay invested, ja, das stay bleibt invested, das Thema.
Mhm. Ja, Christian, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Mir persönlich war es heute wieder eine ganz große Freude. Jetzt haben wir uns doch einige Wochen sozusagen nicht am Mikrofon gehabt. Wir haben Energie getankt, ganz genau. Zur Verabschiedung, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen heute eine kleine Börseweisheit mitgeben.
Oh, bin ich gespannt.
Ja, die hat was mit dem Stay Invested zu tun. Und zwar für Börsespekulationen, meine Damen und Herren, ist der Jänner einer der gefährlichsten Monate. Die anderen sind Juli, Februar, September, April, November, Mai, März, Juni, Dezember, August und Oktober.
Ah.
Mhm. Das stammt nicht von Warren Buffett, der sich ja zum Jahreswechsel aus der operativen Führung von Berkshire Hathaway zurückgezogen hat.
Das ist aber auch ein sehr altes Zitat.
Ja,
das,
ja, ja, ja.
Ich weiß,
ja,
von wem es ist.
Ja, ich verrate es gleich. Ja. Also leider nicht von Warren Buffett. Dem würde ich auch an dieser Stelle sehr gern für ganz andere tolle Zitate danken. Aber diese stammt von einem unserer Lieblingsautoren, lieber Christian, Mark Twain.
Mark Twain, ja.
Ja,
ja.
Ja, und eine weitere Börseweisheit darf ich dann für den nächsten Podcast im Februar avisieren. So viel vorweg, diesen erhalten Sie dann Ende der ersten Februarwoche. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen wieder Spaß gemacht, uns zuzuhören. Haben Sie einen guten Jahresbeginn, bleiben Sie gesund und herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in uns. Alles Liebe, Ihre Silvia Richter.
Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite llb.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören.